ARD. Im geplanten neuen Gebäudemodernisierungsgesetz der Bundesregierung steht, alle Heizungen sollen bleiben, auch die mit Öl und Gas. Was das im Detail für Eigentümer und auch natürlich für Mieter bedeutet und welche Maßnahmen im Alltag tatsächlich spürbar Kosten senken, das alles diskutieren wir in dieser neuen Podcast-Folge von MDR Sachsen. Und diesen Podcast gibt es jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und das sind unsere Gäste. Ulrike Körber, sie ist Ingenieurin und Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Wunderschönen guten Abend, Frau Körber.
Guten Abend, schön, dass ich da sein darf.
Gerne. Ingo Rüngler ist bei uns von der Elektroinnung Weißeritzkreis. Schönen guten Abend, Herr Rüngler. Tillmann Zimmermann-Werner von der Sächsischen Energieagentur SAENA. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und Olaf Adermann, er ist Stromeinkäufer bei der Sachsen Energie.
Guten Abend.
Herr Adermann, ich komme gleich zu Ihnen. Als Stromeinkäufer bei Sachsen Energie sind Sie natürlich verantwortlich für die Energiebeschaffung, für Vermarktung der Energieerzeugung, für die Entwicklung und die Bewertung von Netzen. Das machen nicht Sie alleine. Jetzt habe ich gerade gesagt, und das habe ich von Ihnen, das haben Sie uns gestern verraten, der Preisanstieg beim Gas stand gestern bei 30%. Inwiefern hat sich da noch weiter was getan?
Ja, vor allen Dingen auf das Jahr 2026 bezogen haben sich die Preise noch steiler nach oben bewegt. Wenn wir uns eine Gaslieferung im Quartal 2 des Jahres 26 anschauen, dann hat sich der Preis verdoppelt gegenüber dem Freitag letzter Woche, also vor der Krise. Und das setzt sich ein Stück fort in den Folgequartalen und Folgemonaten, flacht sich dann allerdings ab in Richtung der Folgejahre. Für die Jahre 2028 und 2029 sehen wir quasi keinen Marktpreiseffekt. Aber die kurze Front, so nennen wir das, die ist von erheblichen Marktpreisveränderungen im Großhandelsmarkt betroffen.
Verstehe ich Sie richtig? Wer jetzt kaufen muss, der hat ein Problem?
Ja.
Okay, also so einfach ist es letztendlich. Und wie entwickelt sich das weiter? Also wir sind ja alle froh, dass der Winter erstmal vorbei ist. Da kann man ja von Glück reden. Aber wenn Sie sagen kurzfristig, wieso nur kurzfristig? Keiner weiß ja, wie lange das dauert.
Ich versuche mal das Einfache und das Wichtigste ganz nach vorne zu stellen.
Ja.
Also die Sachsenenergie, wie wahrscheinlich auch andere Versorger, für die ich jetzt nicht sprechen kann,
ja,
die werden zunächst mal alle Lieferverpflichtungen, die für das Jahr 2026 bestehen, erfüllen. Und da für den ganz, ganz überwiegenden Teil der Privat-, Gewerbe- und Industriekunden die Preise für das Jahr 2026 über längere Zeiträume ausgehandelt und fixiert sind, werden diese Kundengruppen von Preisveränderungen im Laufe des Jahres 2026 zum ganz, ganz überwiegenden Teil nicht betroffen sein.
Mhm.
Aber wenn wir uns die Wirkung auf die Preise des Jahres 2027 fortfolgende anschauen, dann müssen wir ja heute und morgen unsere Einkaufsstrategie, die wir vor 2 Jahren begonnen haben, um ein Jahr 2027 abzusichern, oder vor einem Jahr begonnen haben, um ein Jahr 2028 abzusichern, dann entstehen Wirkungen von Preisveränderungen an den Großhandelsmärkten durch unsere Einkaufsaktivitäten. Und je nachdem, wie lange diese Krise in Nahost am Persischen Golf andauert, davon hängt ab, wie lange auch die Wirkung am Markt entsteht. Und dann kann man Wirkungen auf die Preise für die Kunden ganz und gar nicht ausschließen.
Also ich möchte es jetzt mal nicht herbeischwören, die nächste Energiekrise, noch ist es, oder wir sind quasi erst am Anfang, aber wir haben ja schon Krisenerfahrung. Sind Sie auf sowas mittlerweile vorbereitet und sagen, wir haben genug Puffer, oder inwiefern kann man überhaupt darauf vorbereitet sein?
Ich versuche es mal so ein Stück anhand des Weltmarktes zu erklären. Mhm. Beim Erdgas, so komisch das klingt, haben wir einen Weltmarkt, der funktioniert wie korrespondierende Röhren miteinander. Wir haben in Europa Pipeline-Lieferungen aus Norwegen, die sind relativ stabil, machen ungefähr 40% des gesamten Gases aus, welches wir in Deutschland verbrauchen. Mhm. Nahezu der Rest des Gases kommt über Flüssiggaslieferungen nach Europa, aus den USA, aus dem Persischen Golf, aus Afrika, nicht immer nur direkt nach Deutschland, sondern zum Teil über die Niederlande, über Belgien, über Frankreich. Und diese Märkte, also Gas, was auf einem Schiff transportiert wird.
Flüssiggas.
Ne? Flüssiggas, ja. Mhm. Kann an alle Ecken der Welt gefahren werden und wird auch aus allen Ecken der Welt angeliefert. Und da sieht man da die internationale Verkopplung. Und wenn man sich vor Augen führt, dass 20% des weltweit gehandelten Flüssiggases aus Katar kommen, Katar liegt vor der Straße von Hormuz, die zurzeit gesperrt ist, dann können diese 20% möglicherweise bei einer dauerhaften Blockade fehlen. Mhm. Das ist die schlechte Nachricht. Die ein Stück entlastende Nachricht ist jene, dass wir in vielen Ländern, USA, Argentinien, Oman, auch in Afrika, erleben wir, dass zusätzliche Kapazitäten installiert werden, um Gas zu fördern und zu verflüssigen und auf dem Weltmarkt zu platzieren. Und der Zuwachs der Kapazitäten, den wir in diesem Jahr erwartet haben, der ist ungefähr halb so groß wie das, was in Katar verloren ginge. Und im letzten Jahr haben wir auch schon mal so einen Zuwachs erlebt. Das heißt, wir wären ungefähr auf einer Gasbalance so von Anfang 2025. Da würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, so eine Katastrophe, wie wir sie im Jahr 2022 erlebt haben, mhm, wenn jetzt nicht noch ganz verrückte politische Dinge entstehen, die ist eher unwahrscheinlich.
Frau Körber.
Ja, ich würde bei der Gelegenheit mal gerne was fragen. Also Sie hatten ja gesagt, dass sich das live auf die Gastarife, auf die Endkunden nicht bemerkbar machen wird aktuell. Wie sieht's denn mit der Fernwärme aus? Beim Fernwärme, die ist ja an den Gaspreis gekoppelt und wir wissen ja, also ich kenne es jetzt nur von Dresden und von Leipzig, dass wir eben diese Preisgleitklauseln haben, die ja teilweise monatlich die Fernwärmepreise angepasst werden. Wird man das spüren? Also das sieht man ja letzten Endes immer nur an seiner Jahresrechnung. In welchem Monat ist dann was gestiegen? Also ob nur als Endkunde oder als Mieter in der Heizkostenabrechnung.
Die Fernwärme ist problematischer, keine Frage, weil die Beschaffungszeiträume kürzere sind. Jetzt haben wir den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass die verbrauchsintensiven Perioden gerade hinter uns liegen. Und dass der volumetrische Anteil, der jetzt beschafft wird für und im Frühjahr, Sommer, der ist eher ein kleinerer. Aber bei der Fernwärme kann ich nicht ausschließen, dass wir Preiswirkungen im Herbst, wenn die neuen Preise dann deklariert werden, auch spüren werden.
Ja. Also auf alle Fälle früher als eventuell beim Gas.
Ja.
Öl, Strom?
Öl betrifft uns kaum. Mhm. Also wir haben Öl nur als Reservebrennstoff oder als Notfallbrennstoff. Aber Strom ist natürlich eine wichtige Geschichte. Also zunächst mal gilt für die Stromkunden das Gleiche, was ich für die Gaskunden gesagt habe. 2026, die Volumina sind eingekauft, die Verträge mit den Kunden sind gemacht, die Preise sind definiert. Wir haben das über längere Zeiträume gemacht. Wir kennen das Abnahmeverhalten unserer Kunden. Da sehe ich für das Jahr 2026 zunächst mal keine Gefahr. Aber wir sind natürlich in einem Wettbewerb, wo es Anbieter gibt, die eher auf eine kurzfristige Beschaffung setzen. Die Sachsenenergie zählt nicht dazu. Mhm. Die ein Stück darauf gesetzt haben oder darauf setzen, dass Preise fallen werden. Die versuchen, sich dann kurzfristig einzudecken. Und da können solche Unternehmen auch schnell in Turbulenzen geraten, dass ganz einfach die bei den Kunden kontrahierten Preise nicht ausreichen, um die Kosten zu decken. Haben wir im Jahr 2022 erlebt, dass da einige Anbieter nicht mehr zahlungsfähig waren.
Genau, das ging ja schon Ende 21 quasi schon los, wo sich da viele vom Markt genommen haben. Hier in Dresden diese Energiehaus, glaube ich, ne, die Genossenschaft, die das hieß, Gasanbieter, haben sich vom Markt genommen und dann eben diese Turbulenzen waren überall zu spüren. Mhm. Und das ist im Prinzip ja auch immer das, was mir so begegnet, wenn die Leute ihre Heizkostenabrechnung bekommen und dann hinterfragen, ja, ist nicht der Vermieter dafür zuständig, einen günstigeren Tarif zu wählen? Mhm. Bin ich auch hin und her gerissen, weil was soll das, wenn ich im Prinzip dann bei einem, wenn man sagen, Fremdanbieter oder so ein Marktanbieter bin und dann dort verfolgen muss, wie denn deren Tarifgestaltung ist und die dann auch plötzlich sagen, nee, wir erhöhen auch die Preise. Also welche Hausverwaltung soll sich denn daran festhangeln, um dort ständig auf einen günstigen Preis zu setzen?
Mhm. Herr Adermann, wie hat sich der Krieg jetzt auf den Strompreis ausgewirkt? Ja. Hat das schon?
Ja, da gibt es auch Wirkungen. Also es ist beim Strommarkt ein bisschen komplexer. Ich bitte um Verzeihung.
Ich frage nach, wenn ich was nicht verstehe.
Okay. Wir unterscheiden zwischen einem Terminmarkt. Terminmarkt bedeutet, ich verkaufe oder vereinbare heute eine Lieferung über Menge, Preis und Struktur über einen in der Zukunft liegenden Zeitraum.
Ja.
Also zum Beispiel eine Lieferung für Haushaltskunden oder für Sie als Elektrofirma-Inhaber für das Jahr 2027. Mhm. Das ist der Terminmarkt. Und dann gibt es den sogenannten Spotmarkt. Da wird der Preis einer Lieferung für morgen heute vereinbart. Und das ist kein kleiner Markt. Und diese beiden Märkte, verzeihen, dass ich Sie so langweile mit diesen Details.
Nee, wir wollen ja alle wissen, wie die Preise zustande kommen.
Ja, das ist ja wichtig. Die unterscheiden sich ein Stück. Also wir erleben zurzeit, dass diese näheren Terminzeiträume, präferenziere wieder auf Quartal 2 2026 oder ein Quartal 3 2026, da hat sich der Preis um 50% erhöht in den letzten 48 Stunden.
Ups.
Um 50% für das Folgejahr, nur um 10%. Das heißt also, alle diejenigen, die jetzt in diesem Jahr als Versorger beschaffen müssen und auf eine kurzfristige Strategie gesetzt haben, die müssen zu viel, viel höheren Beschaffungskosten einkaufen, unter der Maßgabe, dass sich dieses Preisniveau fortsetzt. Ja, im Termin ist es deutlich geringer, weil es eine gewisse Erwartungshaltung gibt, dass der Konflikt doch nicht so lange andauert und die Märkte sich dann wieder auf ein normales Niveau zurückfinden werden.
Naja. Also das ist sozusagen Ihr Tagesgeschäft oder ist es, wie müssen wir das jetzt verstehen?
Das ist unser Tagesgeschäft. Also meine Kollegen, die immer unmittelbar an den Bildschirmen sitzen und mit den nationalen und internationalen Handelspartnern, also rund um die Uhr auch aktiv sind, um kostengünstig Energie zu beschaffen, die haben jetzt wirklich turbulente Tage erlebt und wir werden auch weitere turbulente Tage erleben. Wir glauben, dass wir durch so eine langfristig orientierte Strategie und durch viel Expertise doch Wirkungen abfedern können. Zu 2026 habe ich mich schon geäußert. Alles, was für 2027 fortfolgende geschehen wird, hängt von der Länge dieses Konfliktes ab.
Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt. Unser Thema heute Abend Energie. Wie entstehen Energiepreise? Wie entwickeln sich Preise? Das natürlich ganz aktuell auch vor dem Hintergrund des Krieges in Nahost. Und ich hatte mit Olaf Adermann gesprochen. Er ist Stromeinkäufer bei Sachsen Energie und hatte ihn gebeten, uns nochmal zu erklären, nach einer kurzen Pause, warum in Deutschland die Strompreise unabhängig von der kriegerischen Auseinandersetzung jetzt im Nahen Osten trotzdem nach wie vor so hoch sind. Können Sie uns das plausibel erklären, dass es jeder versteht?
Ja, da müssen wir uns die Preisstruktur anschauen. Zunächst haben wir mal die Kosten für die eigentliche Stromerzeugung. Da ist auch so ein Stück Vertrieb mit drin. Kollegen wie ich wollen auch ein Stück davon leben. Mhm. Und da haben wir in Mitteleuropa mit Ländern wie Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich ungefähr das gleiche Kostenniveau. Frankreich ist deutlich niedriger wegen der Kernenergie. Und Skandinavien, vor allen Dingen Norwegen, ist substanziell niedriger, weil viel Strom aus Wasserkraft gewonnen wird. Das ist der erste Anteil, der ist nicht so klein. Der zweite Anteil ist ein erkaufter Effekt der Energiewende. Es ist ja das Narrativ, was wir haben. Energiewende bedeutet Netzausbau und bedeutet Dezentralität. Das verursacht nun mal hohe Kosten, wenn überall in der Fläche Erzeugungsanlagen entstehen, die zu niedrigen Erzeugungskosten am Großhandelsmarkt beitragen. Aber die Netzanschlüsse müssen letztendlich finanziert werden, sie müssen refinanziert werden. Da entstehen also Kosten, die liegen deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Und da gibt es ein drittes Element, das hat was mit Umlagen und Steuern zu tun. Ja, die Kommunen erheben Konzessionsabgaben, wir haben auch eine Stromsteuer, wir haben auch eine Mehrwertsteuer auf Strom. Und das alles führt bedauerlicherweise zu einer Entwicklung, wo Deutschland unter den europäischen Ländern beim Privatkunden Strompreis Spitzenreiter ist. Letztes Jahr ungefähr 37 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann ist es so, dass die Förderung für die Erneuerbaren aus dem Staatshaushalt finanziert wird, also 17 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt. Die kann man auch umrechnen in einen Strompreis. Und außerdem haben wir noch eine Finanzierung für das Höchstspannungsnetz, auch von 6,5 Milliarden Euro, die die Verbraucher nicht sehen. Sie sehen sie nur indirekt, weil diese Dinge halt für andere gesellschaftliche Zwecke nicht zur Verfügung stehen.
So, jetzt haben wir gerade von Ihnen gehört, dass sich der Strompreis binnen weniger Tage seit Kriegsbeginn um 50% erhöht hat. Wie hoch ist denn der Anteil von erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung in Deutschland?
Der Anteil betrug im vergangenen Jahr knapp 58% an der sogenannten Bruttostromerzeugung.
Das ist über die Hälfte?
Über die Hälfte, genau. Und das führt jetzt zu Effekten, die man auch gestern und heute wieder sehr gut sehen kann. Wir haben moderate Windverhältnisse, aber haben relativ starke Solareinstrahlung, vor allen Dingen über die Mittagszeit. Und da passiert jetzt im Zuge dieser Krise am Golf Folgendes, dass die Vormittags-, Mittags- und Nachmittagsstunden von Preiseffekten gar nicht betroffen sind, weil in dieser Zeit die Erneuerbaren plus ein Stück Braunkohle, die den Bedarf in Deutschland vollständig decken. Außerdem kriegen wir noch Importe aus Frankreich, die zurzeit eine relativ starke nukleare Erzeugung haben und auch ein hohes Solaraufkommen. Das heißt, die Preise tagsüber sind gar nicht betroffen. Also diese Spotpreise, von denen ich vorhin sprach.
Heißt das, ich muss die Waschmaschine mittags anstellen?
Das ist eine gute Schlussfolgerung, wenn Sie einen variablen Tarif haben. Wir kommen gleich nochmal drauf. Aber in den Abend- und Frühmorgenstunden, wir nennen das die Rampenstunden, so 6 bis 9 Uhr oder 18 bis 21 Uhr, da braucht das System quasi diese 30.000 Megawatt Gasleistung, um den Bedarf zu decken. Mhm. Jetzt haben wir gelernt, das Gas ist um 100% in diesem Kurzfrist teurer geworden, in den 2 Tagen. Ergo ist in dieser Zeit auch der Strompreis um mehr als 100% sogar angestiegen, kann man gut sehen.
Also irgendwann blicken wir nicht mehr durch, vorhin waren es noch 50.
Ja, ja, im Mittel 50.
Ach so.
Im Mittel 50. In diesen Rampenstunden verdoppelt.
Verdoppelt.
Also nivelliert sich das bei tagsüber null auf ungefähr 50%.
Ich schließe jetzt daraus, je höher der Anteil an erneuerbaren Energien im Gesamtportfolio ist, desto besser ist es doch, dass ich so einen variablen Tarif habe, oder? Dass ich dann wirklich die Waschmaschine um 12 anstelle statt morgens um 7.
Ja, oder gute Frage.
Oder ist das nur meine Logik jetzt?
Das hängt von dem Tarif ab. Wenn Sie jetzt einen Tarif haben, ja, wo Ihr persönlicher Verbrauch gemessen in Viertelstundenstruktur.
Habe ich schon mal nicht, das weiß ich.
Genau.
So, wer hat das denn? Jetzt mal.
Wenige.
Ganz wenige.
Wenige Leute haben das.
Ja. Jetzt suche ich ein bisschen näher ran, Herr Rümmler. Sie sind ja sozusagen von der Basis. Sie sind derjenige, der die Heizungen einbaut, ne?
Ja, oder die Photovoltaikanlagen oder die Wärmepumpe, genau.
Okay. Und Sie sagen, oder ist das Unwissenheit oder was ist das, warum wir noch nicht mehr von diesem Anteil der erneuerbaren Energie profitieren können? Was meinen Sie?
Ja, in den ersten Jahren war es vorrangig der Preis. Photovoltaikanlagen, Speicher waren relativ teuer. Mhm. Und mittlerweile ist es so, wenn der Kunde anruft, brauchen wir wesentlich mehr Beratungszeit, weil es ein viel größeres Angebot gibt. Mhm. Und man muss differenzieren zwischen Stadt und Land. Es gibt unterschiedliche Heizsysteme. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Strom zu speichern. Das kann in Warmwasser sein, das kann eine Wärmepumpe sein, es kann aber auch ein elektrischer Speicher sein.
Mhm. Und ich erinnere mich noch an diese komischen Nachtspeicheröfen. Gibt es sowas noch?
Im Bestand gibt es die noch. Gebaut werden dürfen sie nicht.
Okay.
Es ist so ein Thema, das gehört, glaube ich, heute nie hierher. Da könnte man viel drüber sprechen, weil es gibt Nachtspeichergeräte oder Anbieter, die können Überschussenergie aufnehmen in der Nacht. Also das gibt es schon, aber ich glaube,
wir heute nicht.
Wir schweifen ab.
Haben Sie recht. Jetzt waren wir beim Thema erneuerbare Energien. Sind wir damit, Herr Zimmermann, Werner von der Saena GmbH, Sie sind ja verantwortlich für die Strukturen, ne? Also beziehungsweise Sie haben eine beratende Funktion in erster Linie in Sachsen, Sie informieren. Damit sind wir ja eigentlich auf dem richtigen Weg mit 58% Anteil der erneuerbaren Energie im Stromportfolio. Könnten wir weiter sein oder was meinen Sie?
Also gut, dass Sie es dann nochmal eingefangen haben. Also wir sind tatsächlich nicht in der Lage, für Strukturen verantwortlich zu sein. Also unsere,
Sie beraten, genau.
Also wir haben eine unterstützende Rolle und sind quasi im Sinne des Freistaates beratend unterwegs für Unternehmen, für Kommunen, für Bürger. Die gesamte Palette von erneuerbaren Energien über Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität und diese ganzen Themen, die dazugehören. Wir versuchen dann auch immer so die Zusammenhänge darzustellen und sind eher so mit dem langfristigen Blick unterwegs. Und wenn man da auf die erneuerbaren Energien schaut, dann tragen sie jetzt schon in einen gewissen Beitrag dazu da, bestimmte Dinge zu dämpfen. Aber die große Herausforderung, aber auch Chance an erneuerbaren Energien ist eben halt, dass sie besser ins Energieversorgungssystem so integriert werden, über Flexibilitäten, über Speicher, über intelligente Messsysteme, also so Smart Meter, dass sie tatsächlich auch zu einer deutlichen Dämpfung der Energiekosten beitragen und auch zu einer Sicherung der Energieversorgung. Mhm. Aber erneuerbare Energien sind nun mal volatil. Das heißt also, sie sind vom Wetter abhängig, haben wir ja heute auch wieder das, was Sie gerade erläutert haben, diese Phänomene. Aber es ist auch nicht, sagen wir mal, sehr überraschend. Also man kann das auch relativ gut prognostizieren, das kann man auch immer besser prognostizieren. Und mithilfe von Speichern und wie gesagt auch von flexiblen Nutzungen, das mit der Waschmaschine habe ich immer so ein bisschen ein Problem.
Aber wir müssen es ja mal irgendwie mal einem Beispiel festmachen. Nennen Sie mir ein besseres.
Es ist tatsächlich eher das Thema, dass Sie das mit im Speicher insgesamt machen, weil dann haben Sie tatsächlich diese Flexibilität, weil wieder mit der Waschmaschine hat ja was mit Nutzungsverhalten zu tun. Und wir sind, ich denke, auch mit Recht daran gewöhnt, ja, Strom kommt aus der Steckdose, sich jetzt nicht unbedingt nach dem Angebot der Energie 100% zu richten.
Aber ich kann meine Steuern, meine Waschmaschine, nur mal so, ich kann ja sagen, du fängst erst mittags an, wenn ich
morgens gehe. Das ist sehr schön. Also wir hatten jetzt gerade so das Thema Nachtspeicheröfen gehabt. Da war früher eher so die Diskussion, ja, da muss man halt um Mitternacht waschen.
Ja,
Und dann hat gesagt, also so eine Idee kann eigentlich nur von Männern kommen. Mhm. Weil sie sich darum nicht kümmern,
Ja, aber ich habe jetzt gerade noch mal einen Schritt weiter gedacht. Ist das jetzt, müssen Sie jetzt lachen, wenn ich das sage? Ich bin gespannt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur Ökostrom habe zu Hause, dann würde ich doch von der ganzen Krise rein theoretisch gar nichts mit kriegen dürfen?
Oh, ich glaube, da kann man jetzt ganz weit ausholen. Es ist ja, den Elektronen ist es ja erstmal relativ egal, wo die herkommen. Ne? Ja. Also das ist ja, müssen Sie sich so vorstellen, dass was aus der Steckdose rauskommt, das sind quasi Elektronen hintereinander weg. Die kommen ja nicht irgendwo aus einer Windkraftanlage, sondern... Ne? Ja, manchen ist das nicht klar. Also es gibt da Angebote mit Atomstromfilter. Mhm. Der filtert den bösen Atomstrom raus und solche Dinge. Damit haben Leute Geld verdient. Also das muss man mal sehen.
Wir müssen es vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Also wenn ich einen Ökostromtarif habe, dann sorge ich dafür, dass der Anteil an Ökostrom im Gesamtstrom wächst.
Genau,
sozusagen.
Also das ist ja das Wichtige, dass man Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Und natürlich über so einen Ökostromtarif erzeuge ich auch diese Nachfrage nach erneuerbaren Energien und habe die Möglichkeit, sie eben halt besser in den Energiemarkt zu integrieren. Hm. Das ist ja ganz wichtig.
Wir wollten ja heute, ja, Frau Köber.
Über in Strom. Also wir befassen uns ja jetzt gerade auch mit der Tarifgestaltung und Ökostromtarif. Es geht ja jetzt hier gerade immer um Strom. Er hat ja vorhin auch gesagt, von den Tarifen, wenn man einen bestimmten Tarif abgeschlossen hat, ist man ja jetzt von diesen Schwankungen auch überhaupt noch nicht betroffen oder merkt die so jetzt gar nicht. Es sei denn, man hat so einen flexiblen oder dynamischen Stromtarif. Und das wäre schon da eine Möglichkeit, dass man eben diese Nachtstunden oder wo man gesagt hat, wo es jetzt günstiger ist, dann eben seine Elektrogeräte zu betreiben beziehungsweise seinen Batteriespeicher zu laden. Das könnte man schon machen. Aber worauf ich hin will, ist, dass das ja eben wirklich nur wenige Leute, aber das sind die Leute, die sich's leisten können, die ein Eigenheim haben, eine Photovoltaikanlage haben, also die jetzt überhaupt darüber nachdenken und die vor allen Dingen auch schon eben diese Smart Meter Technik haben. Also die Infrastruktur ist ja auch eine Herausforderung. Sonst kann man ja so einen dynamischen oder flexiblen Stromtarif gar nicht nutzen. Mhm. Also wenn wir jetzt so in der breiten Masse gucken, Mieter im Mehrfamilienhaus und den Stromverbrauch anschauen oder überhaupt, Energie ist gleich Strom, denken die ja nicht, sondern Energie ist gleich Heizung und warmes Wasser. Ne? Das ist ja eigentlich für die das entscheidende Teure. Also nach meiner Erfahrung, also ich mache den Beraterjob hier auch schon seit inzwischen 25 Jahren. Ja. Meine Erfahrung ist, hierzulande Sachsen, will man sagen im Osten, ist diese Verschwendung von Strom, sehe ich überhaupt nicht. Also ich muss überhaupt nicht beraten, nehmen Sie das Sparprogramm bei der Waschmaschine oder sowas, weil die alle relativ moderaten Stromverbrauch haben.
Und da muss ich jetzt auch mal mit einer guten Nachricht dazwischen gehen, denn es gibt ja dieses Ost-West-Gefälle und dass besonders der Osten extrem sparsam ist, was Strom und Energie anbelangt. Also das muss man auch mal sagen, war mir auch neu, dass es da so ein Gefälle gibt.
Natürlich ändert sich das, weil eben auf die Strombeheizung oder wenn man sagen Wärmepumpe ist ja strombetriebenes Aggregat und die Elektromobilität, also es ist viel mehr Strom mittlerweile oder perspektivisch wird Strom mehr verwendet und von daher besteht da natürlich eine Herausforderung für die Infrastrukturen, für die neuen Tarife oder eben überhaupt so ein Netz stabil zu machen.
Ja. Wir müssen mal ganz kurz unterbrechen für den MDR Sachsen Verkehrsservice. 18.52 Uhr, 8 Minuten vor 7 ist es. Vorsicht bitte auf der A14 Richtung Magdeburg zwischen Gröbers und Halle Ost sind Rehe auf der Fahrbahn. So, wir können weitermachen bei Dienstags direkt hier bei MDR Sachsen. Lassen Sie uns jetzt mal eine kleinere Kurve machen, denn wir wollten, die Sendung war so geplant, dass wir uns über dieses neue Gebäudemodernisierungsgesetz unterhalten. Dann kam der Krieg und jetzt möchte ich wirklich darauf mal hinkommen, denn es soll ja nun vor Ostern beschlossen werden. Frau Köber, Sie haben vorhin im Vorgespräch gesagt, es hat bis jetzt nur so, wie sagt man, Eckpunkte, ne?
Es gibt ein Eckpunktepapier,
ja.
Das heißt eben Eckpunkte zum neuen Gebäudemodernisierungsgesetz. Es gibt ein Modernisierungsgesetz noch gar nicht. Es gibt bisher immer nur das Gebäudeenergiegesetz und das auch schon seit vielen Jahren und das auch schon in der früheren CDU-Regierung beschlossen. Und ein Modernisierungsgesetz muss ja erstmal im Gesetz, erstmal als Referentenentwurf, muss erstmal in die Ausschüsse, muss erstmal zur Anhörung und in die Verbände und sowas. Da muss es jetzt erstmal hin. Also bisher ist es ja wirklich nur die Idee, die eben auch so formuliert ist, dass es angeblich jeder verstehen kann.
Und das Ziel ist es, vor Ostern noch durch den Bundestag zu bringen. Herr Zimmermann-Werner, ich frage Sie, was gibt es für einen Mehrwert von dieser, das ist ja das überarbeitete Heizungsgesetz der vorherigen Regierung, was gibt es für einen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden?
Also ich kann mich dem jetzt erstmal nur anschließen, es sind erstmal Eckpunkte, mhm. ja? Also was dann im Endeffekt im Gesetz drin steht, da gibt es so das sogenannte Strucksche Gesetz. Nichts, was in den Bundestag reingeht, kommt auch so wieder raus. Also da wird sich einiges tun. Ich denke, es wird sich in der Hinsicht etwas tun, dass man versucht, Dinge zu vereinfachen. Sowohl in der gesetzlichen Regelung als vielleicht auch in den Handlungsmöglichkeiten. Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, es gab eigentlich kein Heizungsgesetz, was jetzt sozusagen weg ist, sondern das war halt das Gebäudeenergiegesetz. Und das gibt es immer nach wie vor und das wird dann offenbar in ein neues Gesetz umgewandelt. Finde ich auch vom Prinzip her, da scheiden sich die Geister, aber auch ein gutes Zeichen, dass man sich damit intensiv auseinandersetzt, auch mit der Kritik, die es daran gegeben hat. Und nach Wegen sucht, auf der einen Seite die Klimaziele nicht aus dem Blick zu verlieren. Auch das Thema der Daseinsvorsorge, da sind wir jetzt wieder bei der aktuellen Situation. Also wir sind nach wie vor im Heizungsbereich, gerade in Dresden, zum großen Teil von Erdgas abhängig und hängen da dran. Und sich da ein Stückchen langfristig unabhängiger, resilienter, sagt man heutzutage, zu machen. Ich hoffe, dass dieses Gesetz, wenn es dann entsprechend ausformuliert ist, das mit unterstützt. Mhm. Da sind auch andere Sachen mit adressiert. Kommunale Wärmeplanung, das ist auch ein Thema. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist ein Prozess, in den wir reingehen müssen.
Lassen Sie uns trotzdem, es sind ja wirklich, auch wenn Sie sagen, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, das verstehen wir, aber trotzdem gibt es ja Eckpunkte, über die schon diskutiert wird. Und wenn man die jetzt mal beim Namen nennt, dann ist es zum Beispiel, dass die Pflicht aufgehoben wird, mindestens 65%, also die Heizung mit 65% mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Ja? Vor dem Hintergrund, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist es doch eigentlich kontraproduktiv, oder?
Ja, deshalb scheiden sich ja so ein bisschen die Geister daran. Das Thema ist ja nicht aus der Welt, wie wir es heute eben halt auch festgestellt haben. Bloß wenn man sagt, jetzt haben wir jetzt ein neues Gesetz. Die Problematik, die dahinter steht, die Zielstellung, sich unabhängiger von nicht von Erneuerbaren, sondern von fossilen Energien zu machen, Entschuldigung, die steht ja nach wie vor. Ist die Frage, über welche Wege, mit welchem Tempo, mit welchen Anreizen, mit welchen Rahmenbedingungen das gesetzt wird. Und da versucht man mit dem Gesetz Dinge halt ein bisschen einfacher zu gestalten. Aber wir wissen auch, dass der europäische Rahmen, der ist klar vorgegeben, also auch der Anteil der erneuerbaren Energien, da kommt man nicht langfristig dran vorbei und das ist ja auch sehr sinnvoll, das als Ziel zu haben. Man versucht das jetzt mit dem Begriff Technologieoffenheit da ein bisschen aufzumachen, aber wir wissen natürlich auch, dass bestimmte Technologien einfach grundsätzlich da in gewisse Vorteile bringen und das ist auch die vielgescholtene Wärmepumpe, die passt jetzt nicht zu allem und zu jedem, so einfach ist die Antwort nicht, aber sie ist vom Prinzip her erstmal eine Technologie, die uns in die Lage versetzt, uns unabhängiger von fossilen Energien zu machen, die sehr effizient ist.
Was das bedeutet, merken wir ja gerade. Ne?
Also genau, aber natürlich muss man auch das insgesamt wieder sehen. Ich brauche den Strom dafür, ich brauche die Stromnetze, ich brauche intelligente Netze, ich brauche Speicher und so weiter. Und ja.
Wie geht es Ihnen denn als Energieexperte, wenn jetzt wieder Öl- und Gasheizungen auch neu eingebaut werden dürfen? Finden Sie das gut oder?
Also,
oder eher nicht.
Wir versuchen, das ist, sagen wir mal, auch unsere Aufgabe, nicht irgendwie einen bestimmten Weg zu sagen, das ist der allein glückselig machende, ja, sondern einfach zu sagen, es gibt verschiedene Wege, es gibt verschiedene Anforderungen, also erstmal zu erklären, was denn aus den Gesetzen eigentlich für Anforderungen kommen, was heißt das für jemanden, das ist ja, man muss das mal übersetzen. Ja, wenn jetzt jemand eine Heizung hat oder ein Gebäude, was er modernisieren will, was bedeutet das für mich, welche Anforderungen muss ich erfüllen und dann einfach die Möglichkeiten und Wege mit all ihren Vor- und Nachteilen aufzusagen. Man, bestimmte Dinge, wie häufig im Leben, sind vielleicht kurzfristig der einfachere Weg.
Ja.
Baue ich mir jetzt eine neue Gasheizung ein, Problem erstmal gelöst, aber vielleicht in 10, 15 Jahren habe ich ein anderes Problem. Steigen die CO2-Preise, das Erdgasnetz ist nicht mehr so ausgelastet, gehen vielleicht die Gasnetznutzungsentgelte hoch. Das sind Themen, die wir versuchen wir dann eben halt aufzuzeigen. Mhm. Die Entscheidung muss jeder für sich selber dann treffen.
Ich hatte gesagt, eine Gasheizung in einem Mehrfamilienhaus ist vor 10 Jahren eingebaut worden. Also entspricht dem technischen Standard. Kann theoretisch bis 30 Jahre laufen. Das ist so eine durchschnittliche Betriebsdauer von so einer Heizung. Die Frage ist jetzt, lohnt es sich oder rechnet es sich oder wie auch immer, soll diese Heizung jetzt noch 20 Jahre ihren Dienst tun oder ist es gescheiter, ich tausche sie aus und baue zum Beispiel eine Wärmepumpe ein? Herr Zimmermann-Werner, Sie beraten uns in Sachen Energie und alles, was damit zu tun hat, bei Saena, der Sächsischen Energieagentur. Was würden Sie empfehlen, wenn ich mit so einer Aufgabe zu Ihnen käme?
Sich mal strukturiert an das Thema ran zu wagen,
ja,
erstmal zu schauen, in welchem Zustand ist beispielsweise mein Gebäude? Mhm. Wir haben ja vorhin gesprochen, im Osten wird sehr sparsam mit Strom umgegangen. Mhm. Das betrifft auch Wärme. Mhm. Also wir haben im Osten einen deutlich niedrigeren Wärmebedarf als im Bundesdurchschnitt. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass nach 1990 sehr viel modernisiert worden ist, gedämmt worden ist. Das heißt also, der spezifische Wärmebedarf ist schon mal relativ niedrig. Mhm. So. Jetzt guckt man mal, was ist das für ein Gebäude. Wenn dort sozusagen schon der Wärmebedarf relativ niedrig ist, könnte man natürlich schauen, ist eine Möglichkeit gegeben, auf ein anderes Heizungssystem perspektivisch umzusteigen? Ist das Gebäude Wärmepumpen geeignet?
Was heißt das, Wärmepumpen geeignet?
Bei einer Wärmepumpe, die ist umso effizienter, umso niedriger die Temperaturen sind, die sie brauchen. Also beispielsweise eine Fußbodenheizung, Flächenheizung generell. Da wollen sie ja nicht auf 100 Grad langlaufen oder so oder 70 Grad, sondern sie haben eine deutlich niedrigere Temperatur. Die Wärmepumpe hat ja den großen Vorteil, dass sie sogenannte Umweltwärme nutzen kann und nur diesen kleinen Anteil zusätzlicher Wärmebedarf benötigt, um sie auf die richtige Temperatur zu bringen. So, funktioniert natürlich nicht ganz so gut, wenn es draußen knackekalt ist, dann ist der Beitrag der Umweltwärme relativ gering. Ansonsten ist das der grundlegende Vorteil der Wärmepumpe, mit dem Nachteil eingekauft, umso höher die Temperatur ist, die sie brauchen, umso weniger effizient ist die Wärmepumpe dann als solches. Deshalb muss man dann auch nochmal gucken, Heizungsbedarf, Warmwasserbedarf, wie decke ich den eventuell? Wir lesen hier hybride Heizungsmodelle. Und man sagt, okay, vielleicht so die höheren Temperaturen, die ich brauche zum Baden und so weiter, dann vielleicht doch über eine Gasheizung. Also da sind viele Wege vielleicht auch in Zukunft offen und auch sinnvoll zu gehen. Also um wieder zu Ihrer Frage zurückzukommen. Ich muss mir erstmal über meine Ausgangssituation im Klaren sein. Ich brauche einen Plan, ich muss strukturiert rangehen. Also mein Gebäude, welcher Zustand, meine Mieter, Nutzungsverhalten, wo ist mein Gebäude? Ist es in einer Region, wo vielleicht ein Wärmenetz hinkommt? Also ich gucke mir dann die Kommunalwärmeplanung beispielsweise an in meiner Kommune. Gibt es da schon einen Wärmeplan in den größeren Kommunen? Mitte diesen Jahres muss der vorliegen. Die kleineren Kommunen haben noch 2 Jahre Zeit. Da gucke ich mir noch an, was da passiert. Auch hier in dem Eckpunktepapier betont, mal ein bisschen mehr auf Quartierskonzepte zu gucken. Was passiert vielleicht in meiner Umgebung? Gibt es andere Gebäudeeigentümer, die genau das gleiche Problem haben wie ich? Mhm. Ja? Entsteht da vielleicht was? Gibt es vielleicht irgendwo Abwärmequellen? Ja. Da ist noch ein großes, großes Potenzial und wir versuchen dann, wie gesagt, immer so erstmal aufzuzeigen, woran man denken muss, womit man sich beschäftigen sollte und dann, welche Möglichkeiten bestehen. Und dann für sich selber, und an dem Weg führt kein Weg, oder der Aufgabe führt kein Weg vorbei, muss sich jeder selber irgendwo einen Plan machen, in welche Richtung man dort weiterdenkt. Und wir hatten es jetzt vorhin gerade so in der Pause auch diskutiert. Problematisch ist es natürlich, wenn ich nicht weiß, was in so einem Gesetz drin steht. Wonach soll ich mich denn dann richten? Ja, da steht diese Biotreppe. Wie ist die ausgestaltet?
Erklären Sie vielleicht nochmal, was eine Biotreppe ist?
Ja, das musste ich sozusagen auch erstmal lernen. Das ist die Idee, schrittweise, also treppenartig vorzugeben, wie hoch der Anteil von biogenen Gasen oder eben halt Flüssigbrennstoffen in der jeweiligen Heizung eingesetzt werden. Also beispielsweise Beimischung von Biomethan oder synthetischen Kraftstoffen in meinem Bedarf, den ich da habe. Ist alles genauso erklärungsbedürftig wie vorhin mit dem Energiemarkt, weil es natürlich auch wieder bilanziell ist. Also die sogenannten Inverkehrbringer müssen dann Quoten erfüllen. Da bin ich dann wieder beim Gashändler, nicht beim Stromhändler, sondern beim Gashändler.
Der muss dann wir wollen ja die Leute nicht noch mehr irritieren.
Nee, aber das ist genau das Problem. Ich muss mich, das ist nun mal irgendwo letztendlich die Verbraucherzentrale und auch die Sächsische Energieagentur, haben ja die Aufgabe, Dinge zu erklären, weil sie so komplex sind. Sonst bräuchte sie uns auch nicht.
Und jetzt wollen wir mal den Herrn Rümmler fragen von der Elektroinnung Weißeritzkreis. Wie viele Wärmepumpen haben Sie denn überhaupt schon eingebaut?
Also Wärmepumpen haben wir in den letzten Jahren, ich sage mal, 30 Stück bei uns eingebaut in unserem
Prozent
Gebiet.
Sind das von Ihren Aufträgen?
Von den Heizungen, die wir so einbauen, sind das vielleicht 28-30%. So, und es kommt eine große Verunsicherung mit der Wärmepumpe, dass sie nicht effizient arbeitet. Ich will ein ganz praktisches Beispiel bringen.
Bitte?
Seit anderthalb Jahren läuft meine Wärmepumpe in 750 Meter Höhe in Altenberg.
Also Sie haben persönlich auch eine?
Ich habe umgerüstet. Ich hatte eine Nachtspeicherheizung. Der Tarif war nicht so günstig. Habe das umgestellt auf Wärmepumpe und habe jetzt meinen Strompreis von 2023 genommen und meinen Strompreis von 2024. Ich erkläre gleich, warum. 2023 habe ich das komplette Jahr mit Nachtstrom, meine Warmwasserbereitung, meine Heizung versorgt. Und 2025 habe ich ein komplettes Jahr Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung und Wärme. Und meine Erfahrung der Abrechnung, die ich vor 4 Wochen bekommen habe, ich spare 2/3 Energie.
Ja, das
also,
ist ja logisch.
Ich habe mir natürlich eine Wärmebedarfsberechnung machen lassen. Ich habe das von einer Firma mir ausrechnen lassen. Ich habe auch den Fördermittelantrag machen lassen. Also alles, was ein Bürger schwerfällt, selber zu machen. Eine Wärmebedarfsberechnung kann kaum jemand selber machen. Ne? Und dort wurde mir prognostiziert, ich spare die Hälfte. Und jetzt kriege ich die Abrechnung und sage einfach 2/3 gespart.
Dann müssten Sie doch froh sein, oder?
Bin ich. Urlaub ist schon gebucht. Spaß. Okay. Nein, ich will nur sagen, ich komme wieder auf meine erste Antwort hin. Wir müssen viel mehr beraten. Also das nimmt wirklich sehr viel Zeit in Anspruch. Mhm. Weil ein Häuslebauer oder ein Wohnungsbesitzer, der kann nicht alles wissen.
Und darf ich mal fragen, was Sie investiert haben? Also in Euro?
Oha. Also ja. Die ganze Wärmepumpe mit Umbau hat mich 34.000 Euro gekostet.
Mhm. Und da ist schon Förderung dabei?
Die Förderung geht dann ab. Also ich habe die Förderung bekommen, muss natürlich erst einmal die Anlage bezahlen. Dann wird der Fördermittelantrag geprüft.
Ja, was haben Sie dann effektiv am Ende dafür bezahlt?
Ich habe 19.000 Euro wieder zurückgekriegt.
Naja, also das gehört ja dann zur Wahrheit mit dazu.
Das ist ja super. Selbstverständlich.
Ja, ja, Frau Körber.
Genau. Also erstmal wollte ich da nochmal ansetzen, dass 10 Jahre alte Gasheizung für ein Mehrfamilienhaus.
Genau.
Ne? Also ja, wir beraten auch in die Richtung, sagen genau angucken, genau die Bedingungen prüfen, um die Entscheidung zu fällen, für welche Technologie. Aber allen voran, bei einer 10 Jahre alten Gasheizung würde ich erstmal sagen, es wäre nicht nachhaltig, die jetzt rauszuschmeißen. Mhm. Also da ist überhaupt kein Handlungsbedarf und ich muss jetzt für die Leute jetzt auch nicht überlegen, welche Biotreppe oder was auch immer man da nun noch ansenden muss. Biotreppe, Stichwort, war ja auch, was heißt das, was ist das?
Mhm. Das ist der Anteil der...
Ja, richtig. Und da ist es so, klar ist diese Formulierung hier mit in Anführungsstrichen Biotreppe, so steht es in dem Eckpapier, angeblich eine neue Erfindung, aber das stimmt ja so nicht. Selbst im jetzigen Gebäudeenergiegesetz ist es so, dass man in diesen Übergangsfristen, müsste man jetzt weitreichend erklären. Also es gibt zum jetzigen Gesetzesstandpunkt gibt es eine Übergangsfrist, wenn ich die Gasheizung, wenn ich bis 30.06.26 in Großstädten oder 28 in kleineren Gemeinden, kann ich nochmal eine Gasheizung einbauen, muss dann aber genauso ab 2028 erneuerbaren Anteil bringen. Nur der ist jetzt, nach jetziger Gesetzeslage, ist der auf 15% und nach diesem neuen Papier fangen die an bei 10% erneuerbaren Beimischungen.
Und also da sagen nicht anders. Und da sagen zum Beispiel die Grünen, ja, laut dieses neuen Gebäudemodernisierungs, ja, das muss man erstmal rüberbringen, dieses Wort, ja, Modernisierungsgesetzes, wird es für den Bürger sehr teuer.
Naja, das ist ja auch jetzt schon so. Es ist ja unsere Botschaft auch jetzt. Wenn wir jetzt sagen, für jemand, der sagt, Heizung gleich kaputt, also ne? Also letzte Züge, letzter Winter, was mache ich denn jetzt? Und wir haben durchaus auch in der Beratung auch Fälle, wo wir alles durchgehen, alle möglichen Varianten, Wärmepumpe, Hybrid, Pellets, Fernwärme, alles was es so gibt und sagen, nee, verdammt, du in deiner Situation mit der Perspektive für das Gebäude, vielleicht ist es doch einfach die bessere Lösung, greif diese Übergangsfrist, mach nochmal eine Gasheizung, musst aber damit rechnen, du muss dann einen anderen Tarif wählen, der eben mit diesem Bio-Nachweisanteil. Und der so angeblich ist das jetzt für alle freigegeben. Ne? Man kann immer das auch so machen, nur man setzt 2029 nicht bei 15% bei Mischung von erneuerbaren Anteilen, sondern bei 10% an. Das ist das. Und Biotreppe heißt, dass dieser Anteil eben immer mehr wird. Und das ist aber nichts Neues, weil das ist heute auch schon drin, nur dass wir bei 15% anfangen. Und das nur so ist bis zu diesen Übergangsfristen 30.06.26 und 30.06.28.
Mieter haben sowieso keinen Einfluss drauf?
Überhaupt keinen.
Die Eigentümer haben die Qual der Wahl. Das sind die sich beraten lassen müssen. Was haben Sie für einen Eindruck? Also nachdem jetzt die Eckpunkte raus sind von diesem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz, was sagen Ihre Kunden? Warten die ab oder?
Also viele Kunden warten ab, aber es gibt auch Kunden, die ganz einfach sagen, komm mal ran, guck dir mein Gebäude an, guck dir meine Heizung an, welche Voraussetzungen habe ich und dann...
Sollen Sie entscheiden?
Nee, ich mach Empfehlungen. Mhm. Ich mache das immer klassisch fest. Hast du ein schönes Süddach? Passt dort bei einer einfachen Dacheindeckung eine PV-Anlage drauf?
Eine was?
Eine Photovoltaikanlage drauf. Mhm. So, mit welchem Aufwand muss der Zählerplatz umgebaut werden? Ich mache es also objektbezogen. Ich gehe in das Objekt rein, gucke, was ist vorhanden und manchmal kommt man auch auf einfache Sachen. Es gibt eine Holzheizung mit einem großen Pufferspeicher. Dort kann ich eine elektrische Überschussheizpatrone einbauen, zum Beispiel, die mit relativ wenig Aufwand installiert ist und die ganze Energie, die überschüssig ist durch diese Photovoltaikanlage, geht in den Pufferspeicher. Mhm. Also, Leute, die jetzt zuhören, sucht euch den Handwerker des Vertrauens, zeigt denen das Haus. Und die finden bestimmt eine Lösung. Und wenn man ehrlich ist, sagt man auch, in dem Fall rechnet sich eine PV-Anlage nicht. Wenn große Bäume davor
PV,
stehen.
PV, Photovoltaik, man kann sie oft genau.
Oder wenn es vielleicht eine komplizierte Dacheindeckung ist, Biberschwanz, wo man sagt, jetzt reißen wir an das Dach ein. Es gibt auch Fälle, wo es nie funktioniert.
Oder geht ins Kundencenter der Sachsenenergie, haben die Kollegen gespiegelt, dass der Beratungsaufwand heutzutage viel, viel höher ist, dass es also viel stärker individualisiert ist. Es geht um komplexe Lösungen für den Kunden, die in aller Regel sich darum drehen, die selbst produzierte Energie auch möglichst zu 100% auf verschiedene Art und Weise Wärme, Strom zu nutzen.
Richtig, genau. Sehe ich genauso.
Und im ersten Schritt kann man bei uns auf der Webseite sich den Solarrechner zur Hand nehmen und da sieht man quasi für jedes Dach in Sachsen, wie viel Ertrag es bringt und wie man es am besten dann nutzt.
Inwiefern hat denn oder kann denn der Vermieter bzw. der Eigentümer des Hauses die Kosten einer Heizung, einer neuen Heizung umlegen als Modernisierungskosten? Frau Körber? Müssen Sie passen, das können Sie ruhig sagen. Also, man kann ja nicht alles wissen.
Ja, also Modernisierungsumlage ja, aber auch da gibt es in dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz bestimmte Sätze, also wie viel Cent das sein können. Und das unterscheidet sich von den tatsächlichen, also bisher ansonsten mietrechtlichen Bestimmungen, wenn es um eine neue Heizung geht. Das ist habe ich jetzt gerade nicht parat, die einzelnen Cent oder pro Quadratmeter, also was man da machen kann. Aber da gibt es eben jetzt im jetzigen Gesetz eine Regelung, was im Eckpunktepapier steht, halt nur, dafür muss eine Lösung gefunden werden. Also da steht also Regelung für den Mieterschutz vor erhöhten Nebenkosten und Umbau unwirtschaftlicher Heizung. Also da müssen Lösungen gefunden werden, steht da.
Herr Rümmler, Sie haben vorhin gesagt, dass durch dieses neue oder Gebäudemodernisierungsgesetz, was noch nicht durch den Bundestag ist, was demnächst aber kommen soll, die Verunsicherung größer ist als der Nutzen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja. Aber es ist doch aber auch jetzt endlich die Wahlfreiheit da, die alle gefordert haben.
Ja, es wird viel gesprochen drüber. Gibt es für Photovoltaikanlagen eine Einspeisevergütung oder fällt die weg? Und das verunsichert die Leute. Jetzt bekommen sie ja zwischen 6 und 8 Cent überschüssigen Strom, den sie ins öffentliche Netz einspeisen, eine Einspeisevergütung. Mhm. So, das soll eventuell wegfallen, wir wissen es nicht genau, aber es verunsichert entweder die Leute. Und jetzt komme ich wieder auf diese Beratung zu sprechen. Wenn man sich die Zeit nimmt, mit dem Kunden spricht, ist der Anteil Einspeisevergütung für die PV-Anlage nicht relevant, weil wir müssen das erreichen, was Sie vor uns gesagt haben. Wir müssen zu 100% die Energie, die wir herstellen, versuchen, auf irgendeine Weise im Haus zu speichern, um sie dann, wenn Bedarf ist, wieder abzurufen. Und das ist nicht ganz einfach und wird auch nicht in jedem Objekt funktionieren.
Das kann ich auch bestätigen von meinen Kollegen, möchte aber einen Aspekt hinzufügen. Wir können ins Netz einspeisen, wenn wir uns am Markt beteiligen.
Ja.
Denn ich bringe nur mal ein Beispiel vom letzten Freitag, Strommarkt, da haben wir das erste Mal in diesem Jahr wieder erlebt, über die Mittagszeit war der Großhandelsstrompreis 0 Euro pro Megawattstunde. Das heißt, wenn Sie ein Großabnehmer waren, konnten Sie Strom beziehen für 0 Euro.
Haben Sie es wenigstens genutzt?
Ich persönlich nicht, weil das nicht in meinem Fokus steht. Aber klar, versuchen wir als Unternehmen ein Stück vernünftiger zu agieren. Und das bedeutet, dass zu dieser Zeit 1000 Megawatt, das ist keine Kleinigkeit, abgeregelt werden.
Das verstehe ich nicht. Wie kann ein Produkt nichts kosten, weil so viel da ist von?
Genau, wenn es ein Überangebot gibt, wenn also sozusagen die prognostizierte Erzeugung höher ist als der Bedarf, dann sinkt der Preis gegen null.
Dann kriege ich den Strom geschenkt.
Dann kriege ich den Strom geschenkt und außerdem werden noch Anlagen abgeregelt. Deswegen scheint es mir gesellschaftlich geboten zu sein, dass wir ein Gut, was der Allgemeinheit dienen soll, muss auch einen Preis haben. Und wir können nicht gesellschaftliche Ressourcen aufwenden, um eine weitere Überproduktion zu befördern.
Wie stehen Sie eigentlich zu einer Stromheizung, Herr Rümmler?
Wie ich zu einer Stromheizung, also wenn es eine Direktheizung ist, eine Stromdirektheizung, dann würde ich jeden Kunden abraten. Das kann man für ein kleines Wochenendgrundstückchen mal nehmen oder für ein Bungalow, für die Übergangsheizung. Aber eine Direktheizung mit Strom würde ich nicht empfehlen.
Weil es zu teuer ist.
Weil es zu teuer ist.
Naja, nee, da ist wirklich naja gesagt. Ne? Also ich, viele Jahre habe ich gesagt, mit Strom heizen wir nicht, Strom ist zu teuer, ist eine Ressource. Ja, wenn ich jetzt sage Nachtspeicher oder eben Stromdirektheizer mit Speicherkern, auch irgendwelche seltsamen Dinge, die so verkauft wurden mit Keramikpanzer und was auch immer, dann bin ich auch nach wie vor dabei, das ist Energievernichtung. Aber ein hochgedämmtes Gebäude mit tatsächlich Infrarotplattenheizung und die an der Decke montiert, die wirklich einen großen Strahlungswirkungsgrad haben, keine Konvektion, direkte Wärme abgeben. Das ist durchaus, jetzt werden wir sehr technisch, aber es ist durchaus wirklich, hat seine Daseinsberechtigung. Das soll man nicht grundsätzlich abwählen. Ne? Und das ist auch im Sinne der viel beschriebenen Technologieoffenheit natürlich auch zu bedenken. Denken, dass es Einsatzgebiete genau dafür auch gibt. Also wie gesagt, ich würde im Einfamilienhaus 30er Jahre oder sowas, da ist es gesetzlich erlaubt, kannst du machen, wie du willst, ne? Kannst auch mit Strom heizen. Ja, das ist Geldvernichtung, das würde ich auch nicht sagen. Aber es gibt Einsatzbereiche, bei denen das durchaus relevant ist.
Bevor wir zu ganz vielen Ideen kommen, wie wir alle Strom sparen können, wie wir es ja teilweise schon tun, aber vielleicht haben Sie ja noch was im Petto, wovon wir noch gar keine Ahnung haben, wollte ich noch mal eine grundsätzliche Frage stellen. Und zwar, Ökostrom bietet doch jetzt fast jeder an. Das war bis vor 10 Jahren vielleicht eine Nische. So nach und nach, die Stadtwerke bieten auch einen Umweltstrom oder beziehungsweise einen Ökostromtarif an. Woran erkenne ich als Verbraucher, dass es sich hier wirklich um Ökostrom handelt und nicht um Greenwashing, was sehr, sehr verbreitet sein soll? Wer möchte?
Ich glaube, das sind Sie.
Herr Adermann, Stromeinkäufer, ja, wie oft hat man Sie schon übers Ohr gehauen?
Ja, wahrscheinlich dutzende Male und ich habe es nicht gemerkt. Mhm. Ich würde das mit dem Greenwashing nicht ganz so negativ sehen. Also zunächst mal hatte Herr Rümmler ja auch artikuliert, Elektronen können wir nicht auseinanderhalten. Und wir haben ein System, in dem wir im vergangenen Jahr 58% des deutschen Stromauskommens aus Erneuerbaren hatten. Wir hatten einen erkläglichen Teil Gasstromerzeugung, Kohlestromerzeugung, wir hatten auch Importe etc. Und derjenige, der jetzt Strom einkauft, kann zunächst mal nicht erkennen, woher der Strom kommt. Ne? Wir handeln am Strommarkt im Wesentlichen nur 4 Elemente, nämlich um welchen Zeitraum handelt es sich, um welche Leistung geht es, um welchen Preis geht es und wo wird der Strom geliefert. Jetzt haben wir diesen 58% sind ja der Großteil der Anlagen, die einen EEG-Vergütungsmechanismus haben.
Das müssten Sie vielleicht nochmal erklären.
Ich hab's geahnt. Also die ganz vereinfacht eine gesicherte Vergütung für die Produktion von Ihnen erzeugten Strom bekommen, gesetzlich über ein Prämienmodell oder eine fixierte Vergütung. So, und dann gibt es Anlagen, die aus dieser Vergütung wegen der Länge der Förderdauer herausgefallen sind, die 2000 begonnen haben zu produzieren. Und auch die produzieren Strom, die stellen sich an diesen von mir vorhin genannten Spotmarkt. Die sagen, ich habe jetzt eine Windprognose.
Das ist der schnelle Markt.
Der schnelle Markt, ja. Ich habe eine Windprognose für morgen, kann eine Megawattstunde produzieren und diese Megawattstunde stelle ich an den Markt. Mhm. Und außerdem, weil ich keine garantierte Vergütung bekomme, kann ich sogenannte Herkunftsnachweise verkaufen. Ich lasse mir vom TÜV zertifizieren, jawohl, du hast am morgigen Tag eine Megawattstunde verkauft. Und diese Herkunftsnachweise verkauft der Anlagenbetreiber und ein Versorger wie die Sachsenenergie, kauft solche Zertifikate. Und wir sprechen mit unseren Kunden, zum Beispiel mit Industriekunden, die eine bestimmte Vergrünungsquote haben wollen.
Also, Vergrünungsquote.
Ja, Verzeihung.
Jetzt wird's schön.
Oder Grünquote. Na, und die sagen, für meine eine Megawattstunde Strom, die ich von dir beziehe, möchte ich, dass du mir zusicherst, dass es wirklich ein Megawattstunde grünen Strom ist. Und das setzt sich dann eben zusammen aus diesen 58% erneuerbaren Strom aus der Förderung und eben von uns gekauften Zertifikaten, weil ein anderer Marktteilnehmer am Markt teilnehmen konnte und diesen Strom auch im Markt platziert hat. Ne?
Und der kann auch aus dem Ausland kommen.
Das ist begrenzt, aber er kann auch aus dem Ausland kommen. Wir haben auch Zertifikate von norwegischem Wasserkraftstrom und schwedischem Wasserkraftstrom. Wir leben in Europa, ich bin übrigens Europäer. Und der Strommarkt funktioniert nur, weil es Europa gibt. Ansonsten sähe es hier schon zum Teil sehr düster aus, weil uns das Ausland, Verzeihung, ab und an doch mal rettet. Und zwar gerade dann, wenn wir wenig erneuerbaren Aufkommen haben.
Also um es auf den Punkt zu bringen, müssen wir Ihnen vertrauen, dass Sie das Richtige einkaufen.
Ich bitte darum.
Ja.
Na, da gibt es Regularien. Das wird auch überprüft. Wir haben Wirtschaftsprüfer, die das, was wir tun, testieren. Also da ist schon eine enorme Maschinerie, könnte man wieder zu der Nachricht Bezug nehmen. Abbau des Regulierungs. Aufkommens, was wir in Summe haben. Aber da wird jedenfalls bei soliden Unternehmen kein Schindluder getrieben. Das wird sauber dokumentiert und damit schaffen wir auch eine Förderung, einen Anreiz, zum Beispiel Anlagen, die außer Betrieb gehen würden, weiter in Betrieb zu halten, weil sie ein zusätzliches Einkommen haben aus solchen Zertifikaten. Und das ist ein Stück indirekte Förderung erneuerbarer Erzeugung.
Lassen Sie uns jetzt über Stromsparen reden oder Energiesparen reden.
Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder beim Strom. Wir drehen uns immer um den Strom.
Nein, wir drehen uns nicht um den Strom.
Was mir am Herzen liegt, ist wirklich Heizung und Wasser. Weil das ist das,
legen Sie los,
was ich,
Frau Küber.
Womit sich die Leute ja an uns wenden. Also wir haben ja.
Ich frage Sie mal ganz konkret. Genau. Ich habe zu Hause noch diese mechanischen Ventile.
Thermostat.
Und jetzt habe ich so das Gefühl, das Leben drängt mich dazu, die digitalen einzuführen, die ich programmieren kann.
Warum?
Weiß ich nicht, das Gefühl habe ich. Weil diese Infos an mich herangetragen werden, das sei zum Beispiel energiesparender. Haben Sie sich da schon mal damit beschäftigt?
Ja, also viel. Also im Sinne von, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht?
Ja.
Und im Selbstversuch. Also es ist schon so. Man muss da die Gebäudetypen und die Wohnungsarten und auch die Nutzungsarten unterscheiden. Und wie alt ist die Kiste? Ne?
Also trotzdem, wenn ich das wirklich auf dieses Thermostat jetzt beschränke, das habe ich programmiert, dann programmiere ich so, ab 22 Uhr geht's runter in den Nachtmodus. Ja. Das mache ich bisher per Hand. Bevor ich das Wohnzimmer verlasse, gehe ich einmal die Runde und drehe es wieder ein bisschen runter. Spart man dadurch, wenn das ein digitales Thermostat ist?
Also es ist eigentlich schnuppi-wuschti, ob das ein digitales macht. Also wenn ich jetzt 3 Heizkörper in meiner Wohnung habe oder ich habe eine Wohnung mit 5 Heizkörpern, da gehe ich schalte das Licht aus rundherum, also drehe ich auch die Heizung zu. Also in einer Wohnung, Mehrfamilienhaus, da habe ich selber im Prinzip das Gefühl oder eben mein Einfluss darauf, drehe ich ab, also richtig aus und wie warm ist es dann am nächsten Morgen? Habe ich wirklich über Nacht aus oder stelle ich auf irgendeine Dümpeltemperatur ist dann morgen ist nicht ganz so kalt, sondern ich habe dann 18 Grad oder was? Brauche ich das oder brauche ich es nicht? Wie schnell wird meine Wohnung dann wieder warm?
Also auch Selbstversuch sozusagen?
Nee, auch Selbstversuch. Also Physik kennen wir schon.
Ich meine, das muss man für sich herausfinden. Ach
so, es muss jeder für sich selber. Also es gibt also so oft die Frage, jedes Jahr wieder, jeden Winter wieder, jeder Presse sagt, wie heizt man eigentlich richtig? Und ich sage, kommt drauf an. Weil man das wirklich nicht sagen kann. Mhm. Es ist natürlich so, ein Familienhaus oder eine Wohnung mit Etagenheizung, ne? Einen eigenen Wärmeerzeuger, Und der eigene Wärmeerzeuger, der, also eine Gasheizung meinetwegen, und die reagiert jetzt durch An-Aus auf meine Wärmeabnahme. Der ist es natürlich nicht egal, ob ich jetzt ständig hoch und runter drehe. Die will eine gleichmäßige Fahrweise haben, gleichmäßigen Betrieb. In einem Einfamilienhaus auch. Wenn ich dort sage, zentral, im Schlafzimmer ist immer so auf 17 Grad und im Wohnzimmer machen wir tagsüber so und nachts so, dann weiß die Heizung natürlich, damit kann sie umgehen. Ne? Aber in einem Mehrfamilienhaus, Fernwärme und was weiß ich, 20 Wohnungen oder so ein ganzer Block, der Fernwärmestation ist das egal, ob ich da irgendwo an- und ausdrehe. Da ist es dann lieber effizient für die Leute, also kostengünstiger für die Leute, eben wirklich auszudrehen oder andersrum. Immer wenn es warm wird, dann müssen sie bezahlen. Gerade wenn sie zum Beispiel ihre Kostenabrechnung nach diesen Heizkostenverteilern bekommen. Das sind die Geräte, die an den Heizkörpern kleben, dran sitzen. Ja. No, genau. Die registrieren ja ihre Zähltakte nach Erwärmung des Heizkörpers. Und auch da ist es so, wenn ich da über Nacht durchlaufen lasse auf so Stellung 1,5 oder programmierbare Thermostate und ich sage denen, halte mir mal hier was auf 17 Grad, dann werden die ja immer mal so ein Schubweise von oben warm und das registriert natürlich dieses Gerät. Mhm. Wenn ich es gar nicht brauche, weil sich das Zimmer sowieso nicht so stark abkühlt, dann kann ich das auch zumachen. Ja?
Herr Rümmler, was raten Sie denn Ihren Kunden als Fachmann, als Heizungsfachmann, wenn Sie gefragt werden? Was haben Sie für Tricks auf Lager?
Heizungsfachmann bin ich nicht. Ich bin eher der Stromfachmann.
Naja, beides. Wir wollen ja alles machen.
Ja, also grundsätzlich kann man mit 1-2 Grad niedrigerer Temperatur viel erreichen. So, ich bin bei Ihnen, wenn Sie das Thermostatventil mit der Hand oder elektronisch steuern, es bleibt am Ende gleich. Die Elektronik muss es machen, Ihre Hand muss es machen. Das ist gleich.
Also brauche ich keinen neuen Thermostat.
So, und dann kommt es noch ein bisschen drauf an. Bei dem Häuslebauer hat er eine PV-Anlage.
Also eine Photovoltaikanlage.
Photovoltaikanlage, ich muss es aussprechen, richtig. So, hat er vielleicht eine Holzheizung, hat er eine Pelletheizung. Das sind alles Faktoren, wo man reinspielen kann. Und wenn man die moderne Technik hat, Photovoltaikanlage, Speicher, dann kann man natürlich auch mit einem kleinen Energiemanagement, das klingt jetzt hoch, aber ich sage einfach mal, die Startzeitvorwahl an der Waschmaschine eingeben oder am Geschirrspüler, dass es eben nicht in der Nacht läuft, sondern der Geschirrspüler am Tag, wenn die Sonne läuft, das hilft schon viel. Pauschal sage ich beim ersten Beratungsgespräch bei meinem Kunden mit einer einfachen PV-Anlage ohne Speicher, kann ich übers Jahr gesehen rund ein Drittel einsparen, habe ich einen ordentlichen Speicher, komme ich auf zwei Drittel. Aber ich werde immer Strom beziehen müssen. Also es wird
ohne geht's nicht.
Ohne geht's nicht.
Was haben Sie noch im Petto? Wenn Sie sagen, Sie sind auf Heizung spezialisiert, Sie eher so auf Strom, was gibt es noch für Stromspar-Tricks, wo Sie sagen, das hilft, das muss man ausprobieren?
Es kommt ja auch ein kleines bisschen drauf an, wie meine Lebensqualität sein soll. Also ich zum Beispiel habe es nicht gern, wenn ich in der Stube mit der Decke sitzen muss. Ich möchte meine Stube schon auf 23 Grad haben. Es gibt Sparfüchse, die sagen, ich mache es runter auf 21 Grad, aber ob man sich noch wohlfühlt. Ja, einfache Sache. Geschirrspüler voll, Waschmaschine voll und nie mehrmals waschen, sondern das Gerät ausnutzen, was es hergibt. Waschmaschine, Geschirrspüler, Temperatur reduzieren und sehen, komme ich auch mit einer reduzierten Temperatur bei dem Wasch- oder Spülprogramm klar.
Was macht denn das zum Beispiel am Ende aus? Also es wird ja immer gesagt, dass die Waschmittel so gut sind, dass man mit 30 Grad waschen könnte. Und ich traue dem Ganzen nicht. Also mit 30 Grad komme ich nicht hin. Also das ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich ein bisschen oldschool oder
also
so, aber
also 40 mindestens. Ein Riesenunterschied, ob Sie ein Wasser auf 30 Grad erwärmen oder ob sie auf 50 Grad erwärmen.
Nein, mache ich ja nicht. Entweder 30, 40 oder ab und zu mal weiße Wäsche 60 Grad. Ja,
und wenn sind
Sie der Fachmann beim Waschen, Herr Rümmler?
Nur bei der Waschmaschine reparieren. Also. Ja, also das macht schon was aus. Wäsche trennen, die nicht verschmutzt ist, mit niedriger Temperatur, die stark verschmutzt ist.
Was bringt das am Ende des Jahres?
Also wer in der Woche 2-3 Mal wäscht, kann durchaus pro Waschprogramm bei einer Waschmaschine 30 Cent einsparen.
Pro Waschprogramm?
Ja.
Okay, was kostet eigentlich im Schnitt so eine Trocknerladung? Weil viele Menschen haben ja auch gerade, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, vielleicht einen Trockner in der Wohnung stehen.
Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber letztes Jahr waren es 54 Cent ein Trockenprogramm bei einer entsprechenden hohen Schleuderzahl bei der Waschmaschine. Wenn ich natürlich eine Waschmaschine habe, die nur 800 Umdrehungen hat, dann ist das Trockenprogramm natürlich länger.
Aber irgendwas ist immer, wenn ich dann zu viel schleuder, dann brauche ich ja wieder den Strom in der Waschmaschine, oder?
Das Schleuderprogramm ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Das Heizprogramm bei der Waschmaschine ist der Punkt. Aha. Die Motoren in der Waschmaschine sind so sparsam mittlerweile, die machen das nicht teurer. Mhm.
Ich erinnere mich zum Beispiel an, ich habe nochmal geguckt, wann das war, habe dem Frieden eigentlich nicht getraut, aber es stimmt ja nun wirklich, hat sich auch rumgesprochen, dass die EU die Staubsaugerwerte 2017 herab, die Leistungswerte herabgesetzt hat. Ne? Wo wir ein bisschen geschmunzelt haben, so, was soll das bringen? Was bringt denn eine, warten Sie mal, wo habe ich es denn? Grenzwert waren 900 Watt 2017. Früher hatten die Staubsauger wie viel Watt? Wissen Sie das noch?
1200, manche 2200.
Also genau. So, dann war plötzlich der Grenzwert 2017 bei 900 Watt, wo wir gesagt haben, wie soll denn das gehen? Die Haushalte sind mit einer der größten Stromabnehmer. Wie viel hat man denn da gespart?
Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Die Waschmaschine, die nur noch 10 Ampere hat, aber mit 80 Grad oder 60 Grad waschen soll, die braucht die gleiche Energie. Es dauert nur länger. Also ich bin da gespalten. Ne? Und der Energieversorger wird sagen, es ist für meine Netze besser, wenn ich nicht mehr Geräte habe, die so hoch sind, sondern länger laufen. Auch der Staubsauger, der jetzt nur noch 800 Watt hat, moderne Staubsauger.
Das wurde nochmal runtergesetzt, ne? Also 900 waren es 2017 und dann nochmal.
Trotzdem muss der Staub vom Teppich runter. Dann kann es sein, ich sauge ein bisschen länger, ist der Verbrauch gar nicht mehr so ausschlaggebend. Ich brauche Energie. Und ich brauche Zeit, um eine bestimmte Temperatur zu erreichen. Mhm. Und wenn ich die Zeit länger mache, kann ich mit weniger Heizleistung das gleiche Ziel erreichen.
Aber trotzdem ich mehr Strom brauche?
Nee, das ist ja nicht mehr Strom.
Es wird nicht weniger, oder wenn Sie das ins Verhältnis setzen, kommt es aufs Gleiche raus.
Herr Adermann, würden Sie das unterschreiben?
Ja.
Dann bin ich ja beruhigt. Und Sie, Herr Zimmermann-Werner?
Rein physikalisch, ja. Also wenn, ja. Ne, das weiß man ja auch, wenn man quasi Wasser erwärmt, je nachdem die Heizstufe, dauert es ein bisschen länger oder nicht so lange. Wir kommen aber noch zu dem anderen Thema, weil das wird in Zukunft eine größere Rolle spielen. Wie viel Leistung brauche ich wann? Ja, also wir haben immer so die, verständlicherweise, Endkundensicht, Kilowattstunden.
Ja, weil es ist natürlich auch
es ist schwierig. Also wissen Sie, finden Sie mal einen Politiker, der den Unterschied zwischen KW und Kilowattstunden.
Ja. Ja, und wissen Sie, wie lange Physik unter Umständen her ist? Und dann jonglieren Sie jetzt mit Ampere und mit Watt und am Ende weiß ich gar nicht mehr, verstehen Sie, als Verbraucher, was denn nun?
Ganz einfach, also jeder fährt Auto, ja? dann wissen Sie, wie lange Sie bei der Beschleunigung brauchen. Dann brauchen Sie Leistung. Ja. Ja, da können Sie nicht sagen, Sie haben wenig Energie verbraucht, aber immer halt, Sie brauchen 2 Minuten, um auf 100 zu kommen. Ja, da möchten manche eben halt Leistung haben. Und das ist eben halt, das
mit
kostet.
Energie verbunden.
Das kostet. Mhm. Ja, und vielleicht so eine kleine Analogie, also vor viel Elektroauto. Das sieht man sofort in Echtzeit, wie viel Verbrauch ich habe und wie meine Akkustand quasi runtergeht. Wenn ich Diesel fahre, ja klar, ich merke es irgendwann auch an der Tankstelle. Meine Frau hat es auch deutlich besser drauf, da energiesparend quasi zu fahren. Beim Elektroauto sehe ich es auch. Und das ist so ein.
Das ist ein sehr unentspanntes Fahren, wollen Sie damit sagen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin jetzt auch auf der Autobahn schön mit 120 gefahren. So entspannt bin ich früher nie gefahren. Mhm. Also ich fahre mit einem Elektroauto, fahren Sie entspannt. Und das, was Sie vorhin gesagt haben mit dem Energiemanagement, dort müssen wir ja letztendlich dann auch schon hinkommen. Und gerade bei der Heizung ist es natürlich schwierig. Das sehen Sie einfach einmal im Jahr an der Abrechnung, dass Sie falsch geheizt haben. Wenn Sie jetzt so ein digitales Thermostat haben, was Sie so gesagt haben, da habe ich natürlich, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich mich damit beschäftigen will, die Möglichkeit, das zum Beispiel über ein Energiemanagementsystem schon viel eher zu sehen, aha, so steigt mir sozusagen mein Bedarf. Und wenn Sie dann noch einen Schritt weiter davor irgendwo eine Elektroversorgung haben, also eine Wärmepumpe haben, dann sehen Sie es noch schneller, wie Ihr Heizungsverhalten letztendlich die Energiekosten beeinflusst. Wir sehen es bloß im Moment noch nicht so richtig. Und da ist eben halt, wir brauchen noch mehr Intelligenz im System, aber auch im Grunde genommen überall zu Hause.
Aber das ist trotzdem, der Ansatz ist Einfamilienhaus, Managementsysteme, Wärmepumpe, Photovoltaik, runtergebrochen wirklich auf die Leute oder die es betrifft, die eben Mieter oder Bewohner von Mehrfamilienhäusern sind, die klar können, die sich auch eben so ein Viererset kaufen und an ihre vier Heizkörper dran machen und dann Thermostat mit der App steuern. Aber meine Güte, ich weiß doch, wann ich auf Arbeit bin, ich weiß, wenn ich wiederkomme. Und in eine Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus kühlt anders aus als eben in 30er Jahre Einfamilienhaus frei.
Wo liegen denn nochmal im Haushalt die größten Energieverbraucher oder was sind die größten?
Also aus meiner Erfahrung ist es eben, also wenn ich jetzt wirklich, ich gehe jetzt nicht auf den Haushalt, der ein Elektroauto hat und eine Sauna und ein Wasserbett, Aquarium und was auch, keine Großverbraucher. Ganz normaler Haushalt. Wenn man sagt Energie, auch wieder denken, Heizung, Warmwasser und Strom. Und Stromverbraucher der steigende Anteil ist digitale Kommunikation, Streaming, wer eine Playstation hat, in jedem Zimmer eine Playstation, das vergessen die Leute gern. Mhm. Das haben wir über Corona gesehen, wie was dann plötzlich losging über die Homeoffice.
Darf ich Sie da kurz unterbrechen? Sie können gleich weitermachen. Mhm. Es würde jetzt wahrscheinlich alle interessieren, was kostet Streaming denn?
Och Gott, nee.
Ja, um sich das mal vorzustellen, ich sagte mal, Sie sagen, das ist ein Kostenfaktor, aber
Ein Anteilsfaktor. Ja. Und auch da muss man natürlich auch gucken, also kann ich auch nicht Haushalt und Haushalt vergleichen, ne? Wenn ich ein Seniorenpaar, die sagen, ich habe keine Playstation. Also,
aber der läuft den ganzen Tag der Fernseher vielleicht.
Vielleicht. Und ja. wenn der aber eben nicht über Internet, also jetzt nicht über Modem oder sowas verfügt, sondern eben wirklich nur, zwar ein Riesenbildschirm, damit die Leute bei mir in der Stube sitzen, die ich da sehe im Fernsehen. Muss man gucken. Also kann man ganz einfach messen, Messgerät dazwischen stecken, gucken, wie viel über 24 Stunden, wie viel Kilowattstunden anfallen. Und wir machen das ja in der Beratung auch. Oder bei euch, glaube ich, kann man auch ausleihen, ne? Messgeräte. Wie auch immer, dem kann man sich ja annähern. Und da wäre ja eben der Weg, dass man sagt, hast du denn überhaupt einen großen Stromverbrauch? Wo suchen wir denn hier die großen Verbräuche? Mhm. Also das, digitale Kommunikation und Unterhaltungselektronik, ist im Kommen, ne, ist mittlerweile fast schon so viel wie Warmwasserbereitung unter anderem. Und wenn man das mit Strom macht. Und das andere, was ich auch immer sehr wichtig finde, sind halt ist Kochen. Kochen und Backen. Wo man sagt, je nachdem, wenn ich mehr zu Hause bin, wenn ich mehr koche, wenn ich groß koche oder jeden Tag den Backofen an und also da kann man aus meiner Sicht viel falsch und viel richtig machen, je nach schlechten Angewohnheiten oder so. Ne? Also damit kann man sich schon beschäftigen, wie man da ein bisschen geschickt damit
umgeht. Vielleicht ist es gestattet, mit ein bisschen Humor an die Dinge
ranzugehen. Ja, eben.
Ja. Also ich würde sagen, die Thermostatventile per Hand abdrehen, abends zusammensitzen, Karten spielen oder sich unterhalten und Rohkostsalat essen, das ist auf jeden Fall energieeffizient. Das
kann sind Sie denn ein vorbildlicher Energiesparer? Wenn Sie, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe.
Ja, also ich esse Salat, gucke wenig fern.
Gibt es etwas, was Sie rausgefunden haben oder wo Sie sagen, ja, das funktioniert wirklich, das mache ich und haben Sie vielleicht mal ausprobiert? Also ja. Ich mache zum Beispiel immer, ich habe für die Unterhaltungselektronik so einen Reinschalter, ja. Und den mache ich nachts immer aus und ich habe das Gefühl, ich spare Millionen.
Und das Modem ist ja trotzdem, also der Router ist ja trotzdem.
Der ist da, ja. Ja,
um Millionen zu sparen, müsste ich erstmal Millionen verdienen. Eben. Das ist bei mir nicht der Fall.
Aber solche kleinen Sachen bringen die.
Also, es klingt immer alles so banal, ja, was ich schon sagte: Waschmaschinen voll machen. Ja. Hm. Dann vielleicht darauf achten, dass man Dinge nicht bei so hohen Temperaturen kocht. Ne. Hm. Und denken Sie daran, an welcher Stelle in Ihrem Wohnumfeld brauchen Sie die höhere Temperatur und an welcher Stelle brauchen Sie sie nicht? Und aus einer ganz anderen Sphäre hin und her macht Taschen leer. Also nicht riesige Gradienten von Temperaturen bewirken, da kann man schon was bewirken. Aber es klingt alles sehr banal, das gebe ich zu.
Aber es ist so. Das ist wirklich das, was wir eben gerade in den letzten 2 Jahren, wenn wir, also ich berate ja eben zu Heizkostenabrechnung, Stromabrechnung, wenn die Leute kommen mit ihren Sachen. Und dann stellt man ja ganz schnell fest, ja, der Preis ist gestiegen, das habe ich früher nie vergleichen müssen, ob die wie die Energiepreise der Ausgangspunkt, sondern ich habe immer nur die Verbräuche verglichen und jetzt mache ich erst die Preise und dann, damit man eben erklären kann und auch diese Preisbremse nochmal verdeutlichen kann, wie das gewirkt hat. Aber man kommt ganz schnell zu den Fällen, wo man wirklich sagen, der Verbrauch ist verhältnismäßig zum Gebäudeverbrauch hoch und dann überlegen wir, warum ist das so? Und dann besprechen wir, wie machen sie es denn? Und wenn die mir dann sagen, ja gut, oder ich komme nach Hause und die kommen mir im T-Shirt an. Ich dachte, na, Entschuldigung, ne? Also sowas, klar kann man sagen, ich hätte es gern 23 Grad und ich will nicht mit Decke sitzen. Können sie machen, aber dann müssen sie es auch bezahlen. Mhm. No? Also das, ja, also da sind, ist so.
Ziemlich auf den Punkt gebracht, oder? Also Herr Zimmermann, Werner.
Wir haben jetzt immer über Wärme geredet, das ist ja auch naheliegend. Es gibt ja auch noch die Kälte. Und das
Kühlung.
Kühlung, ja. Genau. Und das ist tatsächlich thermodynamisch noch schwieriger und noch energieintensiver. Und also ich will mich jetzt nicht dafür verbürgen, aber es gab mal so die Geschichte, dass angeblich die größte Stromspitze im WM-Finale in der Pause gewesen ist, wo alle den Kühlschrank aufgeruppt haben. Mhm. Ja, sie schütteln mit dem Kopf, ist halt so eine Anekdote. Das darf man nicht unterschätzen. Also Kühlschrank, ne, aufmachen, dann geht die Tür zu und dann muss sozusagen der Kühlschrank erstmal wieder die Kälte bringen. Und das zieht wirklich Strom. Und nicht umsonst, Sie kennen sich da auch noch besser aus von der Verbraucherzentrale, Energieberatung, Austausch von Kühlschränken.
Ich wollte es gerade sagen, die meiste Energie spart man doch, wenn man dann plötzlich, wenn man sagt, ich habe einen neuen Kühlschrank oder ich habe einen neuen
Herd. Ja, die Dichtung einfach. Und die Dichtung, ne? Das ist das, die Dichtungen sind dahinter und so weiter. Und dann zieht das Gerät einfach unentdeckt viel Strom. Oder eben halt die Tiefkühltruhe, die unten da im Keller noch vor sich hin arbeitet.
Wo man nicht mehr weiß, was drin ist.
Ja. Genau. Ja. Das sind solche Punkte, da sollte man mehr hingucken.
Genau, aber das eben auch wieder Einfamilienhaus oben, unten mehrere Kühlschränke, Bierkühlschrank im Garten, wo nur noch der Rest Senf drin ist und so und alles läuft noch das ganze Jahr über. Das stimmt schon. Also Kühlgeräte, ja, ist ein Potenzial, aber wir haben so viel, sehe ich jetzt bei meinen Hausbesuchen nicht mehr als Problem.
Na. Also Sie machen auch Hausbesuche, ja?
Ja, ja. Also da sehe ich das ja dann.
Ach, Kühlschrank okay. Checken.
Das ist ja echt ein Service. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Bitteschön.
Für Ihre Expertise heute Abend. Ich möchte mich bei Ihnen, Frau Kröger sage ich schon, Körber bedanken. Ulrike Körber, Ingenieurin und Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Herr Rümmler bei Ihnen von der Innung Elektro oder Elektroinnung Weißeritzkreis. Bei Tillmann Zimmermann Werner von der Sächsischen Energieagentur Saena. Und bei Ihnen, Herr Adermann, Sie sind Stromeinkäufer bei Sachsen Energie.
Ich danke Ihnen.
Es war ein schwieriges Thema und die Zeit war eigentlich viel zu knapp. Wir hätten jetzt bestimmt noch eine Stunde dranhängen können. Aber das muss man wahrscheinlich erst mal sacken lassen. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen darauf gebracht, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Da ist schon viel gewonnen, auch wenn nicht alles gleich ganz klar ist. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Stromeinkauf, da muss ich dann nochmal mit Ihnen reden.
Okay.
Ich bedanke mich, kommen Sie gut nach Hause. Ja. Machen Sie es gut, vielen Dank.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.